Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Joachim Scholl.
Mit neuer Lyrik wollen wir uns beschäftigen. Einem Gedichtband von Nico Bleutke. Der Titel Schlafbaumvariation, aber gar nicht schläfrig, sondern höchst lebendig geht es zu mit viel Natur, zum Beispiel Falken. Und wie poetisch diese erhabenen Vögel sind, auch darüber unterhalten wir uns. Stammhörerinnen und Hörer unserer Lesart kennen ihn als versierten Kritiker und Kenner zeitgenössischer Lyrik und er ist selber einer der angesehensten Dichter hierzulande, Nico Bleutke. Seit gut 20 Jahren veröffentlicht er seine Poesie, schon oft wurde sie preisgekrönt. Jetzt gibt es einen neuen Gedichtband, Schlafbaumvariation. Und wir freuen uns, dass Nico Bleutke heute bei uns ist, nicht in kritischer, sondern in eigener Mission. Guten Morgen, Herr Bleutke.
Guten Morgen.
Was ein Wunsch wäre, Schlaf zu übertragen. So beginnt eins der Gedichte. Könnte man damit vielleicht schon den Schlafbaum erklettern? Was ist das denn für ein Gewächs? Ein ganz und gar lyrisches?
Es ist tatsächlich ganz nüchtern auch ein botanisches Gewächs. Es gibt den sogenannten Seidenbaum, der so ganz auffallende rosafarbene rote Blüten hat und der nachts gewissermaßen seine Blätter auch einklappt, gerade in klimatischen Extremsituationen. Und der trägt deswegen auch den Namen Schlafbaum. Aber was mich interessiert hat, war etwas anderes. Und zwar sind das die Bäume, die Zugvögel auf dem Weg in ihre Winterquartiere besiedeln. Man kennt das ja, so diese großen Schwärme. Ich konnte, als ich das Glück hatte, in Rom sein zu können für einige Zeit, Stare beobachten, die ja diese wahnsinnigen Formationen, die sich dauernd verwandeln, bilden. Und diese Stare übernachten dann in sogenannten Schlafbäumen. Das sind dort in Rom Pinien, also da sind die wirklich zu Tausenden. Es ist mit einem Mordslärm verbunden. Und im Gegensatz zu den Nistbäumen, in denen Nester gebaut werden, werden die wirklich nur zum Schlafen genutzt.
Zu den Vögeln, Herr Bleutke, kommen wir noch. Erstmal aber zu was anderem. Es sind drei Abteilungen, unter denen Sie die Gedichte arrangieren. Der erste Part heißt Anfangen wieder. Und lassen Sie uns ein Gedicht daraus hören. Nicht am Kopf berührt heißt es. Sie lesen es uns vor.
Nicht am Kopf berührt werden, vom Arm nicht wollen, nicht gepuckt sein wollen. Beflügelt der Anfang, wenn aus der Ferne so viel nicht mögen heißen kann, als wäre es Meer und Land und der alles deckende Himmel. Mischt nur Geruch hinein, sucht mit den Augen nicht dich die warm gehaltene Pflanze? Milchräume, Keime der Dinge, irgendwas fühlen. Auch die Fische kommen herauf, wischen nachthaltend wieder durch ihren Schlaf. Aus Kupfer die Mondkralle und wie die Quelle dem Strom folgt, molchig, wenn alles Gähnen ist, Gäumlings. Singen heißt nicht, das Herz zu verwalten. Spucke, Spucke bewohnt hier noch immer die Luft. Mulchtau, Flaum an den Ohren.
Nico Bleutke mit einem Gedicht aus seinem neuen Band Schlafbaumvariation. Wie entsteht ein solches Gedicht bei Ihnen, Herr Bleutke? Woher kommen diese Worte wie Milchräume, Mondkralle, Mulchtau?
Naja, was mich beschäftigt oder richtig umgetrieben hat zu der Zeit, waren sozusagen Ausdrucksweisen oder Sprachen, die vor der Sprache liegen. Also wie man sie bei kleinen Kindern tatsächlich kennt, wo Gerüche, Geschmack eine ganz große Rolle spielen, natürlich auch körperliche Nähe, wenn man ein Kind zum Beispiel stundenlang rumträgt. Und natürlich hat das mit Milch im Letzten auch sehr viel zu tun. Daher kommt dieser Begriff zum Beispiel. Es gibt die Mondkralle, das ist ein Begriff, der ist aus dem großen finnischen Epos, dem Kalevala, rübergewandert in die Gedichte. Und der Mulchtau ist in diesem Spiel als Findung gewissermaßen reingewandert. Und Sie haben es ja so ein bisschen durch die Folge schon, alles fängt mit M an, also die Klänge spielen natürlich auch eine ganz große Rolle. Ich sammle sowas tatsächlich oder es sammelt sich selber im Hinterkopf und speichert sich ab in diesem großen Erinnerungs- und Sprachreservoir, das man als Mensch eigentlich immer ist. Und im Schreiben, das dann immer sehr konkret am Schreibtisch stattfindet, hole ich diese Sachen gewissermaßen wieder in so einer Art, man könnte es Selbstversenkung nennen, in der ich aber auch in der Lage bin, dann sehr konkret analytisch auf die Sachen zurückzugreifen. Da gibt es dann bestimmte Bewegungen, Wahrnehmungsbewegungen, Sprachbewegungen, die mir wichtig sind. Und dann baue ich das und hole mir diese Elemente auch anhand von Sprachassoziationen. Eben manchmal führt ein Wort klanglich zum anderen, ein bestimmter Rhythmus oder Brüche, die wichtig sind. Und so bauen sich die Sachen nach und nach auf.
Sie haben jetzt schon ein starkes biografisches Motiv genannt, das eingearbeitet ist in die Gedichte. Das betrifft etwas berauschend Schönes. Sie sind Vater eines Töchterchens geworden. Dieses Ereignis, dieses Leben mit einem Kind hat dann auch den Dichter stark beeinflusst und beglückt.
Voll und ganz beides. Und zwar natürlich diese erwähnten anderen Sprachen, die lernt man natürlich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib kennen, indem man eben diese Verbindungen hat. Man muss versuchen, diese anderen Ausdrucksweisen zu lernen, zu lesen. Man trägt tatsächlich eben, wie ich schon erwähnt habe, ein Kind stundenlang rum und versucht, es zum Beispiel zu beruhigen. Aber es ist nicht nur Beglückung, sondern das ist natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung, die man plötzlich hat, dass man ganz und gar für einen anderen Menschen plötzlich zuständig ist. Man darf nicht vergessen, das spielt auch eine ganz große Rolle. Das alles spielt in meinem Fall im Anfang der pandemischen Zeit, also dieser erste Lockdown, wie er heute heißt, war sehr, sehr wichtig. Und so haben sich gewissermaßen Ängste, auch Unsicherheiten, Unruhen, die damit verbunden waren, innen wie außen ganz miteinander verschränkt. Und das war eigentlich das Spannende, dass es dann eine auf Dauer gestellte Euphorie war, die aber dauernd durchtränkt war, eben von gegenteiligen Empfindungen. So eine ganz und gar widersprüchliche Atmosphäre, die dem menschlichen Bewusstsein vielleicht generell sehr gut entspricht. Und trotzdem, und das war dann gewissermaßen die beglückende Kehrseite wieder, hat sich etwas eingestellt, was eigentlich der Traum ja von jedem Schreibenden ist. Ich würde es mal unter dem Stichwort magisches Denken fassen, also mit der Sprache tatsächlich etwas bewirken zu können, indem man so ein kleines Kind zum Beispiel rumträgt und murmelt und singt und es schläft dann tatsächlich ein. Ne? Und das hat ein Bewusstsein dafür noch mal mehr gestärkt, wie wichtig diese rhythmischen, musikalischen Fähigkeiten der Sprache sind. Jede Silbe zählt auf einmal, die Wiederholung und die Variation wird wahnsinnig wichtig und manchmal muss man tatsächlich dann aufpassen, sich nicht selber in den Schlaf zu lullen.
Meine Kollegin Elke Schlinsuck, die hat gleich Hölderlin gezückt bei diesem Motiv. Ja, ein göttlich Wesen ist das Kind, solange es nicht in die Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist. Es ist ganz, was es ist und darum ist es so schön. Wunderbare Stelle aus dem Hyperion, die muss der Lyrikkenner Bleutke im Ohr gehabt haben, oder?
Na, ich habe jetzt erstmal die Chamäleonsfarbe tatsächlich im Ohr, weil die hätte ich eher auf die kleinen Kinder bezogen, denn das ist ja so eine Erfahrung, dass ich eigentlich das, was man heute glaubt, erfahren zu haben, zu wissen, morgen schon wieder völlig überholt ist und Tricks, wie man ein Kind zum Einschlafen bringt, am nächsten Tag eben nicht mehr zählen. Etwas Chamäleonartiges, aber Hölderlin natürlich, der hat eine große Rolle gespielt, überhaupt Töne, Sprechweisen, auch eine Lust mit diesen hohen Ansprachen, mit denen Hölderlin arbeitet und die dann ironisch zu brechen. Und das war sehr wichtig, auch um an diese Erfahrungsatmosphäre ranzukommen, sprachlich verschiedene Töne im Hinterkopf zu haben. Ne?
Es gibt eine zweite Lebenslinie in diesem Band, dem widmen Sie auch das längste Gedicht. Und das ist tief traurig. Besuche im Klinikum heißt es schlicht. Hintergrund ist der überraschende Tod Ihres Vaters vor 6 Jahren. Das machen Sie auch klar in den Anmerkungen zum Gedichtband. Wie schwer war das, Herr Bleutke, für Sie hier die Worte für ein, ja, Gedicht zu finden für eine so persönliche Tragödie?
Naja, das war natürlich eine große Herausforderung, weil man die Trauer hat. Ne? Also ein Phänomen, das nicht die Trauer oder die Schmerzerfahrung, die man so aus dem Alltag kennt, ist, sondern etwas, was über Monate hinweg auf Dauer gestellt ist. Und was? Also von Oscar Wilde gibt es so die schöne Formulierung, die er aus eigener Trauererfahrung herausgeschrieben hat. Es ist alles nur noch eine Jahreszeit. Das heißt, alle Unterscheidungen heben sich auf und es wird eine ungute Einheitserfahrung, die er dann mit der Farbe Grau sehr stark assoziiert, also der Nichtfarbe eigentlich, die irgendwie alle Unterschiede zu tilgen droht. Und wenn man jetzt aber doch mit der Sprache zu tun hat, steht man natürlich vor einer großen Aufgabe, denn die Sprache ist ein Zeichenmedium und das Zeichenmedium, das eben hochgradig mit solchen Unterscheidungen arbeitet. Und das war, als ich dann wusste, das drängt notwendig auch zur Sprache und in die Gedichte hinein, tatsächlich die große Aufgabe, diese beiden eigentlich unmöglichen Sphären miteinander zu vermitteln irgendwie.
Dieses Gedicht ist stilistisch ganz anders als die anderen im Band. Das ist der Mann, der liegt in der Klinik Regensburg, so beginnt es. Das ist der Raum für den Mann, 6 Tage lang, der liegt in der Klinik Regensburg. Und das geht sozusagen immer weiter, wird immer fortgeführt. Das ist der Mann, das ist der Raum, der liegt in der Klinik Regensburg. Wenn man das liest und vielleicht auch laut liest, das schneidet einem beim Lesen schon ins Herz auf eine Weise. Gerade durch diese Lakonie fast, durch diese entschiedene Nüchternheit, ging es nur so?
Es ging tatsächlich nur so, weil alle direkten Versuche mündeten in sehr klischeehaften, plakativen Formulierungen. Und dann ist mir klar geworden, es geht eigentlich nur über Filter oder indem ich dauernd über Bande spiele und eigentlich eines in das andere übersetze. Also es gibt andere Gedichte, da habe ich dann gemerkt, es hilft mir sehr beim Schreiben, wenn ich das in andere Medien übertrage. Ich habe dann Bilder und Texte, die für meinen Vater sehr wichtig waren, rausgenommen von Ionesco oder Matisse und habe in diese Sprach- und Bildwelten hinein Sachen eingelagert. Und in dem Fall, das ist sozusagen das Gedicht, das am nächsten dran ist, stofflich, ist mir die ja für diese Generation typische alte Manie, Super-8-Filme von allen möglichen Ereignissen zu drehen, eingefallen. Und ich habe Versatzstücke biografische genommen, habe so einen eigenen gewissermaßen sprachlichen Super-8-Film gedreht, der etwas aufrollt und festhält als Gegenbewegung zu diesem Verschwinden und Sterben eines Menschen. Ne?
Jetzt müssen wir aber noch unbedingt, Herr Blödke, auf Ihre Naturliebe kommen. Sie haben vorhin die Stare schon angesprochen. Das ist immer ganz stark bei Ihnen. Doch am Ende sind es wie immer Tiere, die in mir streunen. Etwas mit Falken, heißt es einmal. Also es kreucht und fleucht, es flattert wieder mächtig bei Ihnen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, allein die Falken zu zählen. Tippen Sie mal selber, wie viele es sind.
Na, das ist ein Motiv. Keine Ahnung, vielleicht 15 Mal oder sowas?
27 Mal fällt das Wort der Falkner nicht eingerechnet. Was hat es denn gerade mit den Falken auf sich, diesen erhabenen Raubvögeln?
Ja, die Falken sind gewissermaßen die Gegentiere oder die anderen Tiere zu den eingangs erwähnten Staren. Das hat sehr viel mit dieser Szenerie in Rom zu tun, wo ich konkret beobachten konnte, wie diese Falken, diese erhabenen Tiere, wie sie sagen, benutzt werden, um Stare aus der Stadt zu vertreiben. Und das ist natürlich eine hochinteressante Bewegung gewesen, weil diese Stare nicht einfach so in die Städte kommen, sondern das hat sehr viel damit zu tun, dass Landwirtschaft auf Monokultur ausgerichtet ist, die Stare einfach keine Lebens- oder Ernährungsmöglichkeiten oder eben Schlafbäume mehr draußen auf den Feldern finden und dann in die Städte kommen. Und dann setzt die umgekehrte Bewegung ein durch die Eingriffe des Menschen. Wir reden ja eigentlich von Landschaft, was immer zivilisatorisch durchsträhnt ist, ist der Star gezwungen, in die Stadt auszuwandern und wird da seinerseits wieder vertrieben, indem man vermeintliche Naturwesen, also hochdomestizierte Tiere wie die Falken einsetzt. Also eine völlig paradoxe Bewegung. Und warum? Um natürlich ökonomische Interessen, touristische Interessen zu wahren. Und das war für mich insofern auch spannend, weil hier die persönliche sich mit so etwas wie einer kollektiven Trauer vermischt. Denn es ist dann, man merkt, das ist ein rein funktionalistisches Verhältnis, das man zur Natur oder zur Landschaft hat. Die wird dann eben nur noch als Moment, als Mittel gesehen, um menschliche Interessen zu befriedigen. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Schlafbaum-Variation. So ist Nico Blödkes neuer Gedichtband überschrieben. Erschienen ist er im CH Beck Verlag mit 112 Seiten für 22 Euro. Vielen Dank Ihnen für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Nico Blödke, alles Gute.
Vielen Dank.
Freitag, wo immer Krimi-Zeit auch bei uns ist, mit der ganz frisch veröffentlichten Krimi-Bestenliste für den Monat März. Der höchste Neueinstieg, gleich auf Platz 3, hat hier ein Roman aus den USA geschafft, Die Bäume, des schwarzen Autors Percival Everett. Dieser ist Jahrgang 1956, hat sich immer wieder mit dem heimischen Rassismus auseinandergesetzt und das tut er jetzt wieder in einem wahren Hammer von Buch. Ich hab's auch schon verschlungen. Hören Sie, was Tobias Kohlis, unser Juryvorsitzender, über diese Bäume erzählt.
Neue Krimis.
Das Kaff namens Money im Bundesstaat Mississippi ist in den USA bekannter als hierzulande. 1955 wurde dort der 14-jährige Emmett Till erschlagen, mit Stacheldraht erwürgt, erschossen und ertränkt. Seine Mörder, die freigesprochen wurden, brüsten sich nach dem Prozess mit ihrer Tat. Ein obszöner Mord, ein wahrhaft obszöner Freispruch, Massenproteste folgten. Tills Schicksal wurde mehrfach verfilmt, eine Oper entstand. Jedoch die adäquat obszöne Antwort auf den Skandal gibt der schwarze Autor und Literaturprofessor Percival Everett in seinem Roman Bäume, benannt nach einem Protestsong der Bürgerrechtsbewegung über die Leichen gelynchter Schwarzer, die an den Bäumen des amerikanischen Südens baumeln. In eben jenem Money in Mississippi wird ein weißer Rassist bestialisch ermordet. Neben ihm liegt der verweste Leichnam eines Schwarzen, mit den Hoden des frisch Ermordeten in der Hand. Dieser Leichnam verschwindet seltsamerweise aus dem Leichenhaus und taucht wenig später neben einem weiteren ähnlich massakrierten Rassisten auf. Da die lokalen Weißbacken des Sheriff Office mit derart magischen Ereignissen überfordert sind, werden zwei schwarze Detektive des Mississippi Bureau of Investigation eingesetzt. Kaum entdecken sie, dass die wundersam mobile, uralte Leiche dem ermordeten jungen Emmett Till ähnelt und die neuerdings ermordeten Verwandte der Mörder von damals sind, bricht die Hölle los. Denn überall in den USA tauchen wachsende Mobs von Asiaten, Afroamerikanern, alles Zombies, auf und üben Rache an weißen Suprematisten, Kluxern und anderen Rassisten. Rache auf die Weise, die ihnen angetan wurde. Sie kastrieren die Weißen, erwürgen sie mit Stacheldraht, hängen sie. Ein Rachefeldzug, den Percival Everett mit groteskem Humor ausmalt. Obszön, sexistisch und voll idiotischer Wiederholungen wie die Jahrhunderte der Sklaverei listet er die Aktionen der Zombies, der ungerechten Toten auf. Übersetzer Nikolaus Stingel hat Everett in ein adäquat drastisches, ungeschöntes Deutsch übertragen. Der Bösartigkeit, Komik und Groteske Everetts kann man kaum ausweichen. Die Liste der Gelünchten, an der in der Mitte des Romans ein Anthropologe schreibt und schreibt, ist schier endlos. Everetts letztes Wort lautet: Steht auf!
Die Bäume von Percival Everett, jetzt auf Deutsch im Hansa Verlag erschienen, phänomenal übersetzt auch von Nikolaus Stingel, 265 Seiten, kosten 26 Euro. Auf Platz 3 steht der Roman auf unserer Krimi-Bestenliste, vollständig steht sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch mehr darüber wissen wollen und weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de. Und jetzt zu einem literarischen Austausch, der gestern in der Dresdner Frauenkirche stattfand. Da trafen die Schriftsteller Uwe Tellkamp und Lukas Rietschel aufeinander. Das Thema: Meinungsfreiheit. Es war eine Wiederauflage des Gesprächs, das vor 5 Jahren mit Durst Grünbein stattgefunden hatte. Damals schlugen die Äußerungen von Uwe Tellkamp zu Flüchtlingen, zur deutschen Politik allgemein hohe Wellen. Ja, und der einst gefeierte Autor des Romans Der Turm manövrierte sich danach auch immer mehr in die rechtspopulistische Ecke. Da konnte man gestern gespannt sein, wie sich Tellkamp jetzt äußert. Sein Kontrahent Lukas Rietschel, ebenfalls Autor aus Sachsen, der steht für eine ganz andere Position. Unser sächsischer Landeskorrespondent Alexander Moritz hat die Veranstaltung für uns besucht.
Die Bänke unter der pastellbemalten und blattgold verzierten Kuppel der Frauenkirche sind eng besetzt. Meinungsfreiheit, das Thema beschäftigt Dresden. Zumal mit Uwe Tellkamp auf der Bühne. Der gefällt sich in der Pose des an den Rand gedrängten Outlaws auch an diesem Abend. Einen konstruktiven Austausch sabotiert Tellkamp schon bei den ersten Fragen.
Wenn Sie sozusagen für Aussagen, die Sie getätigt haben, geschnitten werden, was macht das mit Ihnen?
Der Künstler hier ist nur der Narr. Von dem, was Meinungsfreiheit war, meint er die echte, folgenlose.
Tellkamp gibt keine Antworten, sondern trägt auf Papier geschriebene Polemiken in vorformulierter Versform vor. Reimt von Journalunken und Medien, die ihm angeblich zu Unrecht übel nachreden. An den Fragen der Moderatorin hat der Schriftsteller offensichtlich wenig Interesse.
Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.
An den Fragen der Moderatorin, ebenfalls Journalistin, hat der Schriftsteller offensichtlich wenig Interesse.
Erlauben Sie mir kurz die Bemerkung, dass es recht schwierig ist, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, wenn Sie immer mit einem vorbereiteten Reim antworten.
Der ebenfalls eingeladene Schriftsteller Lukas Rietschel überspielt Tellkamps Ego-Show mit Humor.
Ich hab keine Reime dabei.
Sie haben keine Reime dabei?
Nein, ich wusste ja, das ist nicht.
Eine halbe Stunde dauert es, bis Tellkamp seine bockig reimende Trotzphase überwunden hat und in ganzen Sätzen antwortet. Er wiederholt seine seit der Debatte mit Durst Grünbein vor 5 Jahren unveränderte Kritik. Tellkamp beklagt einen Meinungsmainstream, egal ob es um Flüchtlinge geht, Corona, Klimawandel oder Gendern, das angeblich von oben durchgedrückt würde.
Wir bewegen uns im Kulturbereich und der Kulturbereich, wenn Sie dort nicht gendern, wenn Sie dort reden wie ich, sind Sie eher draußen.
Medien bekämen Sprechvorgaben von der Regierung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei von Parteien gesteuert. Deutschland sieht er auf dem Weg in eine Diktatur.
Eine ausgewachsene Diktatur war auch mal ein Embryo.
Telkamp, der intellektuelle Wutbürger, wie man ihn kennt. Völlig anders der 20 Jahre jüngere Lukas Rietschel. Auch er plädiert für breite Meinungsvielfalt, in der zum Beispiel auch postmigrantische Stimmen stärker als bisher gehört werden. Dazu gehöre aber auch, Kritik zu ertragen.
Es ist nicht so, dass die Debatte hitziger geworden ist, sie ist einfach vielstimmiger geworden.
Auch ihm gehen Kritik und Shitstorms in der Online-Welt teilweise zu weit, sagt Rietschel, und ist gegenüber Telkamp ausgesprochen versöhnlich.
Manchmal schreien wir Leute so zu in eine Ecke, dass sie da gar nicht mehr selbstständig rauskommen können. Und das muss für uns als Gesellschaft eigentlich Herausforderung sein, da einzuschreiten.
Doch Telkamp bleibt in seiner Ecke. Klimaschutzpläne nennt er ideologiegetrieben und vergleichbar mit den Anfängen des Nationalsozialismus. Wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Klimawandel misstraut er.
Ich bin immer skeptisch, wenn ich das Wort unumstößlich höre, denn auch die Weltanschauung der Sozialisten war vor 30 Jahren unumstößlich.
Rietschel erinnert dagegen daran, dass Tatsachen als Grundlage einer Diskussion notwendig sind, etwa bei der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine.
Dass der eigentliche Fakt, nämlich dass Russland die Ukraine angegriffen hat, dass selbst das immer wieder angezweifelt wird und verdreht wird. Und das ist, wo es mir wahnsinnig schwerfällt, in diese Diskussion einzusteigen. Mhm. Weil wenn diese Faktenlage nicht anerkannt wird, dann weiß ich nicht, wo wir ansetzen sollen.
Näher kommen sich die beiden an diesem Abend nicht. Der 54-jährige Telkamp gilt manchen als Ikone der zu kurz gekommenen. 15 Jahre nach Verleihung des Deutschen Buchpreis und trotz Wohnsitz im Dresdner Villenviertel Weißer Hirsch. Der 28-jährige Lukas Rietschel ging nach dem Studium in die Lausitz zurück und ist in Görlitz in der SPD aktiv. Vergangenes Jahr wurde er mit dem Sächsischen Literaturpreis ausgezeichnet. Ab April ist er Stipendiat in der Villa Aurora in Los Angeles. Zwei Facetten des Ostdeutschseins, in denen sich auch ein Generationenkonflikt widerspiegelt. Den erkennt man auch im Publikum.
Ich freue mich, dass es in solchen kleinen Nischen tatsächlich noch zu Diskursen kommt, weil ich derselben Meinung bin wie Herr Telkamp, dass das in den öffentlichen Medien relativ einseitig vonstatten geht.
Meiner Meinung nach empfinde ich es so, dass Uwe Telkamp nicht genügend Toleranz mitbringt, sowas wie Klimawandel, Gendern etc. angeht.
Ich denke, es war ein Versuch, eine Verständigung zu erreichen. Ein erster Versuch. Ich denke, das muss wirklich weitergehen. Das wird kein gutes Ende nehmen ansonsten.
Der Abend wirkt wie Psychotherapie auf offener Bühne. Für Telkamp, aber auch für einen Teil der Dresdner Stadtgesellschaft. Lukas Rietschel saß teilweise ratlos daneben und er war damit nicht alleine.
Uwe Telkamp und Lukas Rietschel, die Diskussion der Autoren gestern Abend in Dresden. Und ja, zur Meinungsfreiheit gibt es diese bittere aktuelle Nachricht. In Belarus ist der Literaturwissenschaftler, Menschenrechtler und Friedensnobelpreisträger Aleš Bjaljatski zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage fadenscheinig. Der Hintergrund ist klar, Bjaljatskis Engagement für Toleranz und Meinungsfreiheit im Regime von Diktator Lukaschenko.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit neuer Literatur aus den Niederlanden, die uns allerdings in die Ukraine führt, in eine ganz gegenwärtige Zeit und Situation. Alexandra heißt der Roman der Autorin Lisa Weder. Sie ist 1989 geboren mit ukrainischen Wurzeln, hat als Drehbuchautorin und Produzentin gearbeitet. Alexandra ist nun ihr erster Roman. Kritiker im Studio ist Lara Silmann aus unserer Lesart-Redaktion. Hallo.
Hallo.
Wer ist denn Alexandra?
Ja, Alexandra ist die Großmutter der Ich-Erzählerin Lisa, deren Lebensgeschichte in diesem Buch miterzählt wird. Sie ist als Kind während des Zweiten Weltkriegs aus der Ostukraine, wo sie eben herkommt, von den Nazis nach Deutschland deportiert worden, wurde also von ihrer Familie weggerissen, hat ihre Eltern dann auch erstmal nicht mehr gesehen. Und sie ist dann von Deutschland in die Niederlande gezogen, hat sich verliebt, hat da eine eigene Familie gegründet und ist dann auch da geblieben. Allerdings hat sie ein Stück Heimat immer begleitet und das ist ein altes Sticktuch, was sie wiederum von ihrer Großmutter Baba Marie bekommen hat. Und dieses Sticktuch ist eigentlich so eine Art Familienstammbaum, das so über rote und schwarze Linien die Leben und auch Tode der einzelnen Mitglieder, also wir umspannen hier fast ein ganzes Jahrhundert, dieser Familie ja aufzeigt und so Lebenslinien eigentlich miteinander verbindet. Lisa eben, Alexandras Enkelin, soll dieses Tuch nun zurückbringen in die Ostukraine um es auf das Grab von Kolja, einem verschollenen Verwandten, zu legen. Da schiebe ich mal kurz ein. Wir befinden uns am Anfang dieser Geschichte im Jahr 2018. Also der Krieg in der Ostukraine von Russland geht damals schon über vier Jahre. Wir sind im August 2018. Und besagter Kolja ist in diesem Krieg verschwunden, beziehungsweise umgekommen. Es gibt keinen Körper. Dementsprechend soll dieses Tuch so ein bisschen, ja, ihm eigentlich helfen, so die Vorstellung von Alexandra, so rüberzukommen in die andere Welt. Und deshalb soll die Enkelin das Tuch auf sein Grab legen.
Und was erlebt dann die Heldin, die Erzählerin nun auf ihrer Reise mit dem Sticktuch?
Sehr, sehr viel. Also eigentlich über ein Jahrhundert ukrainische Geschichte erlebt sie eben anhand dieser Menschen und ihrer Familie, die da auch auf diesem Sticktuch eingewebt sind. Am Anfang der Geschichte befinden wir uns am Grenzübergang nach Luhansk. Dort wird Lisa der Übergang zunächst verweigert, weil sie eben keine Bewohnerin des Kriegsgebietes ist und dementsprechend eigentlich keinen berechtigten Ausweis hat. Sie nutzt dann aber einen Moment der Unruhe, als eine Mine hochgeht und rennt dann querfeldein auf die andere Seite. Das schafft sie dann auch. Und dann plötzlich befindet sie sich an einem magischen Ort, einem wundersamen Gebäude, dem sogenannten Palast des Don Kosaken, wie er im Buch betitelt wird. Und dort wartet ihr natürlich an sich schon längst verstorbener Urgroßvater Nikolai. Und der nimmt sie dann mit auf die Reise durch diesen Palast. Und da stolpert Lisa schon fast wie Alice im Wunderland durch viele verschiedene Zimmer, Hallen, in denen sich ganze Familienszenen ihrer Familie aus dem letzten Jahrhundert widerspiegeln. Und da streifen wir ganz viel, wie die Zwangskollektivierung durch Stalin, die daraus folgende Hungersnot, der Einfall der Deutschen im Zweiten Weltkrieg oder eben auch den Beginn des Ukraine-Krieges 2014 durch Russland.
Was für ein Buch entsteht dadurch, Lara Silmann? Mit diesem magischen Motiv verbinden sich die politischen Aspekte. Wird es also auch ein politischer Roman, Familiengeschichte, ein Zeitporträt der Ukraine der letzten 100 Jahre?
Ja, ich würde sagen, es ist irgendwie alles zusammen. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt. Lisa Weder hat ein mehrschichtiges literarisch-historisches Panorama eigentlich entworfen, an das die aktuelle Großinvasion Russlands in die Ukraine vor einem Jahr und die sich daraus ergebenden politischen Umstände aktuell wirklich nahtlos anknüpfen. Und gleichzeitig bringt sie uns diese Figuren, also diese Familienmitglieder, ganz nah. Also die bekommen so eigene Szenen, richtig, mal kürzere Episoden, mal längere. Die treffen sich dann in anderen Episoden dann auch wieder. Und so lernen wir diese Menschen kennen und bekommen Einblick, ja, in diese Leben, in ihre Gedanken- und Gefühlswelten. Und das sind eigentlich so Miniaturporträts, die wir da, ja, mitbekommen und die diese Geschichte dann auch sehr lebendig gestalten.
Lisa Weder hat in einem Interview gesagt, das Schreiben dieses Buches sei ihre Art, sich am Kampf für ihr Land zu beteiligen. Spürt man diese Absicht im Roman? Man könnte ja vielleicht auch ein bisschen fürchten, dass dann so was Agitatorisches damit verbunden ist. Immer nicht so gut für die literarische Qualität. Wie schreibt denn Lisa Weder also? In welchem Stil?
Also diese Angst, diese Befürchtung kann ich Ihnen direkt nehmen. Instrumentalisieren tut sie da eigentlich wirklich überhaupt nicht. Sie stellt einfach dar und das eben wirklich auf eine ganz tolle literarische Weise. Sie erschreibt erstaunlich leichtfüßig mit wirklich sehr viel Wärme und auch Witz, ja, das würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt denken, und erzählt einfach entlang dieser Familie, von ihrer Familie, von einem Land und seinen Menschen, das auch einfach gezeichnet ist von politischen Kämpfen in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht sogar auch, das wird zumindest auch so angerissen, und die eigentlich auch von so einem Gefühl ausgehen, vor allem auch immer ein Spielball der jeweils Herrschenden zu sein, weil zentral ist und auch in diesem Buch eben auch diese familiäre Verbundenheit dieser Mitglieder untereinander, aber auch die Liebe zu ihrer Heimat, also wir haben sie mit einer Bauernfamilie zu tun, die ihr Land bewirtschaftet, bis ihr dieses Land durch politische Gründe weggenommen wird. Und so verdeutlicht, finde ich, die Autorin eigentlich auch nochmal wirklich sehr schön, wer am Ende immer auch die Leidtragenden von Regimen und extrem politischen Unruhen sind. Das sind nämlich die Bürger und Bürgerinnen, die einfach nur ihre Leben führen möchten und das aber nicht unbedingt können.
Danke Ihnen, Lara Silmann, über Alexandra, den Roman von Lisa Weder, jetzt auf Deutsch im Kanon-Verlag veröffentlicht, übersetzt aus dem Niederländischen von Brigitte Erdmann mit 288 Seiten für 25 Euro. Alle Informationen auch im Netz auf unserer Seite.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Elli. Ich sitze hier gerade im Hofgarten in Bonn und wir fahren gleich in die Uni noch ein bisschen lernen. Das, was ich zurzeit lese, ist das Buch von Bärbel Wadetzki, das heißt Um das soll Liebe sein. Und dabei schreibt diese Psychologin einfach über die Sicht von einer Person, die halt gerade in einer narzisstischen Beziehung gefangen ist und wie sie da rauskommt und stellt dabei immer so Fallbeispiele vor. Ich finde das Thema einfach generell ganz interessant. Ich habe einen Podcast darüber im Urlaub gehört und habe gedacht, ich setze mich mit dem Thema einfach noch ein bisschen mehr auseinander. Auch dieses in Richtung Psychologie, wo das eigentlich wirklich herkommt. Diese Frage so, warum ein Mensch so ist, wie er ist.
In Bonn haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Auch Elli hat mitgemacht und empfiehlt uns dieses Sachbuch der Psychotherapeutin Bärbel Wadetzki. Und das soll Liebe sein, wie es gelingt, sich aus einer narzisstischen Beziehung zu befreien. Im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen mit 224 Seiten für rund 17 Euro. Und damit schließen wir die Bücher für heute. Morgen die Lesart, wie immer am Samstag ein Stündchen später ab 11, mit politischer Literatur dann aus dem Grillo-Theater Essen.